Jens Bisky, Berlin, Biografie einer großen Stadt. Zu Berlin hat und hatte wahrscheinlich jeder eine Meinung. Auch Johann Wolfgang von Goethe. Grob und abgefeimt seien die Berliner, schrieb er einmal. Um sich hier durchzuschlagen, brauche man schon Haare auf den Zähnen. Und er ist nicht der Einzige, der den Stadtbewohnern und ihrer Heimat eine gewisse Schroffheit nachgesagt hat. Für die einen macht aber gerade das den besonderen Charme Berlins aus. Andere hingegen fühlen sich davon abgestoßen und ausgeschlossen. Wie aber kommt es überhaupt, dass aus dem einstigen Kaff an der Spree eine so polarisierende Metropole wurde? Der Journalist und Autor Jens Bisky hat eine Geschichte der Hauptstadt geschrieben, wie es sie bisher nicht gab. Sein fast 1000 Seiten starkes Mammutwerk fassen diese Blinks für dich zusammen. So erfährst du im Schnelldurchlauf alles Wichtige, Überraschende und Interessante über 800 Jahre Berlin-Geschichte. Wer zum Beispiel die Stadt groß machte, welche Rolle sie während der Aufklärung spielte oder wie sie in den goldenen 20ern zur Hauptstadt der Avantgardisten und Bohemians wurde. Blink Nummer 1. Drei Friedriche machten aus dem Provinznest Berlin eine bedeutende Stadt. Berlin blickt auf keine jahrtausendealte ruhmreiche Geschichte wie Istanbul oder Rom zurück. Die früheste urkundliche Erwähnung der Stadt stammt aus dem Jahr 1244. Damals existierte Rom bereits seit rund 2000 Jahren. Oben an der Spree hingegen war noch nicht viel los. So steigen wir erst 400 Jahre später in die Stadtgeschichte ein. Damals entwickelte sich Berlin unter dem Einfluss von Kurfürst Friedrich Wilhelm von Brandenburg langsam zu einer bedeutsamen Stadt. Dieser Friedrich Wilhelm war es, der 1650, zwei Jahre nach Ende des Dreißigjährigen Krieges, den Baumeister Johann Gregor Memhardt nach Berlin rufen ließ. Er sollte die erste Mauer der Stadt bauen, die dazumal allerdings nicht durch, sondern um den Ort herum verlief. Übrigens lebten damals gerade etwa 6000 Einwohner in Berlin. Das änderte sich aber sehr bald, nachdem der Kurfürst entschieden hatte, seine Residenzstadt für Verfolgte zu öffnen. So stieg bis 1700 die Einwohnerzahl sprungartig auf rund 22.000 an. Ein Viertel davon war hugenottischer Herkunft. Von nun an prägten die hugenottischen und auch die jüdischen Minderheiten das wirtschaftliche sowie das kulturelle Leben der Stadt mit. Friedrich Wilhelms Nachfolger, Friedrich III., wurde 1701 zum ersten preußischen König gekrönt. Er verhalf der Stadt zu ihrem Status als Zentrum der Künste und der Wissenschaft. So förderte er beispielsweise verschiedene Ausbildungsstätten sowie wissenschaftliche Gesellschaften und umgab sich mit zahlreichen Gelehrten, wie etwa Gottfried Wilhelm Leibniz. Außerdem ließ er eine Vielzahl wichtiger Bauten errichten, darunter das Berliner Stadtschloss und das Zeughaus unter den Linden. Während seiner Amtszeit wurde Berlin zu einer repräsentativen Barockstadt voller Gärten, Paläste und Statuen umgestaltet. Das verlieh ihm erstmals das Erscheinungsbild einer Weltstadt. Im Gegensatz zu Friedrich III. War der Soldatenkönig, Friedrich Wilhelm I., eher an Zweckmäßigkeit als an Prunk und Protz interessiert. Er regierte von 1713 bis 1740 und gründete 1710 die Charité sowie 8 Jahre später mit der Feuersozietät die erste Berliner Feuerwehr. Außerdem verband er Berlin mit der Schwesterstadt Köln am gegenüberliegenden Ufer der Spree. Bis zum Ende seiner Regentschaft war die Stadt bereits auf 90.000 Einwohner angewachsen. Damit beheimatete sie rund 10-mal so viele Menschen wie 100 Jahre zuvor. Berlin hatte sich unter dem Einfluss der drei Friedriche also zu einer großen und wichtigen Stadt entwickelt. Seine kulturelle, politische und wirtschaftliche Bedeutung sollte sich in den folgenden Jahrzehnten noch steigern. Blink Nummer 2. Im 18. Jahrhundert wurde Berlin zu einem Zentrum der Aufklärung. Nach dem Tod des Soldatenkönigs trat ein vierter Friedrich dessen Amtsnachfolge an. Friedrich II. Von Preußen, besser bekannt als Friedrich der Große oder der alte Fritz. Mit 28 Jahren wurde er König in Preußen und sollte von da an 46 Jahre lang das Land regieren. Seinem Sinn für Schönheit haben wir unter anderem das Schloss Sanssouci zu verdanken, das er 1745 als seinen Sommersitz errichten ließ. Doch nicht nur für sich selbst schuf er solche Orte kulturellen Genusses, sondern auch für die Öffentlichkeit. So gab er 1741 den Bau eines Opern- und Ballhauses unter den Linden in Auftrag und der Kultur damit einen festen öffentlichen Platz im Stadtleben. Zuvor hatten Ballett- und Opernaufführungen ausschließlich am königlichen Hof stattgefunden. Außerdem sorgte er dafür, dass die Zensur gelockert wurde. Und als erster König bediente er sich auch selbst der Presse, um seine Untertanen zu informieren und Ansichten zu verbreiten, wenn er dies als sinnvoll erachtete. Dank jener Maßnahmen stieg das politische Interesse in der Bevölkerung und Friedrich der Große hatte die Grundvoraussetzungen für eine aufgeklärte und politisch interessierte Bürgerschaft geschaffen. Der alte Fritz verhalf zudem der Königlich-Preußischen Akademie der Wissenschaften zu neuer Bedeutung. Sie versammelte eine Vielzahl einflussreicher Persönlichkeiten wie den Aufklärungsphilosophen Voltaire und honorierte bedeutsame Antworten auf wissenschaftliche und philosophische Fragen. Damals gab es zwar noch keine Universität in Berlin, jedoch bildeten sich mehrere Clubs und Gesellschaften, in denen lebhaft diskutiert und gelesen wurde. Auch der Philosoph Moses Mendelssohn war Gastgeber einer solchen Gesellschaft, in der Berühmtheiten wie der Dichter Gotthold Ephraim Lessing oder der Schriftsteller und Verleger Friedrich Nicolai verkehrten. In jenen Kreisen herrschte eine bisher ungekannte Gedanken- und Diskussionsfreiheit. Zudem entstanden im Umfeld der Berliner Künstler und Denker zahlreiche Zeitungen, Magazine und Verlage. Und all das machte die Stadt bald noch anziehender für Intellektuelle, Wissenschaftler und Kulturschaffende jeder Art. So kamen Menschen aus den verschiedensten Berufen, Religionen, Schichten und Ländern in Berlin zusammen. Dort bereicherten und inspirierten sie einander mit ihren unterschiedlichen Perspektiven und trieben gemeinsam die Aufklärung voran. Wenig später etablierten sich neben den Clubs und Gesellschaften die Salons als wichtiges Element der Gesellschaft. Häufig waren es wohlhabende, gebildete Frauen wie Henriette Hertz oder Rahel Levin, die sich als Gastgeberinnen betätigten. Sie luden ein zu Abendgesellschaften, meist in Privatwohnungen. Gemeinsam wurde gelesen, musiziert und debattiert. In diesem geselligen Umfeld lockerten sich die damals starren Umgangsformen. Hier zählten Witz und Intellekt eben mehr als noble Herkunft. Blink Nummer 3. Wirtschaftliche Reformen und die Frühindustrialisierung in Berlin mündeten 1848 in einer Revolution. Das Königreich Preußen hatte in den napoleonischen Koalitionskriegen gegen das französische Kaiserreich verloren. Die Berliner mussten daher ab 1807 Kontributionszahlungen an Frankreich leisten und Zehntausende französischer Soldaten beherbergen. Eine schwere finanzielle Belastung für die Stadt und ihre Bürger. Um diese besser zu stemmen, sollten Regierung, Verwaltung und Wirtschaft modernisiert werden. Im Zuge der umfassenden Reformen wurde 1809 die erste Berliner Universität gegründet, deren Profil in den ersten Jahren vor allem Wilhelm von Humboldt bestimmte. Außerdem führte man die Gewerbefreiheit ein, wodurch sich liberale Einstellungen in der Bevölkerung weiter verbreiteten. Gleichzeitig fielen aber auch nationalistische und antisemitische Ideen auf zunehmend fruchtbaren Boden. Ein weiterer Friedrich prägte diesen Abschnitt in der Geschichte Berlins. Turnvater Friedrich Ludwig Jahn etablierte den Breitensport als Freizeitbeschäftigung. Und so sah man infolge seines Engagements ab 1811 immer mehr Menschen, vorwiegend junge Männer aus verschiedenen Schichten, gemeinsam in den Stadtparks turnen. Architektonisch war Karl Friedrich Schinkel besonders relevant. Er entwarf unter anderem die neue Wache unter den Linden und das alte Museum, das damals noch Neues Museum hieß. Es war das erste seiner Art in Berlin und eröffnete den Besuchern eine völlig neue Welt. Viele kamen beispielsweise durch die ägyptische Sammlung zum ersten Mal in Kontakt mit einer vergangenen Kultur. Außerdem gründete man immer mehr Manufakturen und Fertigungsbetriebe, etwa für Woll- und Baumwollprodukte, Porzellan oder Zucker. Die frühen Dampfmaschinen wurden gebaut und 1838 fuhr die erste Bahn von Potsdam bis nach Berlin. Gleichzeitig wuchs die Bevölkerungszahl enorm schnell und Arbeit und Wohnraum wurden bald knapp. Die katastrophalen Wohnverhältnisse gehörten zu den wichtigsten Streitfragen der ersten kommunistischen Bewegungen. Doch auch die weit verbreitete Armut führte zur kommunistischen Rebellion und den nun öfters stattfindenden kleineren Aufständen. So forderten die Berlinerinnen mehr Mitspracherecht in der Politik und eine Volksvertretung. Außerdem verlangten sie Presse- und Versammlungsfreiheit und bessere Schutzmaßnahmen gegen Armut. Im März 1848 schließlich hatten sich die Verhältnisse so weit zugespitzt, dass es zur Revolution kam. Mehrere hundert Menschen ließen in den Barrikadenkämpfen ihr Leben. Am Ende verzeichneten die Rebellen aber zumindest einen kleinen Erfolg. Erstmals wurde in Deutschland eine Nationalversammlung gewählt. Ein Schritt in Richtung Demokratie. Blink Nummer 4. Berlin wurde zu einer Großstadt mit moderner Infrastruktur. 1850 hatte Berlin rund 450.000 Einwohner. 1877 waren es schon 1 Million und 1905 2 Millionen. Ein so starkes Bevölkerungswachstum wirkt sich auch auf die Infrastruktur einer Stadt aus. So entwickelten sich mit der zunehmenden Einwohnerzahl unterschiedlich geprägte Stadtviertel. Industriegebiete wechselten sich mit Geschäfts- und Wohnvierteln ab, die wiederum nach sozialen Schichten voneinander getrennt waren. So dominierten im Westen und Süden schicke Villen, im Osten und Norden standen die Mietskasernen der Arbeiter. Die Wohnverhältnisse dort waren teilweise immer noch desaströs. Kaum ein Arbeiter hatte ein eigenes Zimmer und 10% der Berliner lebten 1862 im Keller. Bald waren die zwei Hauptprobleme auf dem Wohnungsmarkt unübersehbar. In Bezug auf die Gentrifizierung bestehen sie bis heute. Immobilienspekulation und Zwangsräumungen. So kam es 1872 zu den Blumenstraßenkrawallen, nachdem ein Gerichtsvollzieher den Produkthändler Ferdinand Hartstock aus seiner Friedrichshainer Wohnung getrieben hatte. Dieser konnte nämlich die Miete nicht mehr zahlen. Die ab 1870 zahlreich errichteten Mietskasernen sollten dieser Problematik entgegenwirken. Welche Grundstücke bebaut werden durften und wo Plätze und Straßen verlaufen würden, bestimmte der Hubrecht-Plan. Der entsprechende Bebauungsplan, benannt nach seinem Hauptverfasser, dem Stadtbaurat James Hobrecht. Infolge dieser Planung entstand erstmals eine geregelte städtische Infrastruktur. Dazu gehörten auch der Ausbau der Gas- und Wasserversorgung sowie die Schaffung einer funktionierenden Kanalisation. So mussten sich Fußgänger fortan keine Sorgen mehr machen, dass irgendjemand seinen Nachttopf über ihnen ausleerte. Gleichzeitig entwickelte sich die Stadt zum Verkehrsknotenpunkt. Schon seit 1825 fuhren Pferdeomnibusse durch Berlin und zu den Ausflugszielen im Umland. 1865 kamen von Pferden gezogene Straßenbahnen als öffentliche Verkehrsmittel hinzu. Es gab mehrere Zugverbindungen in die Stadt hinein, einen recht gut ausgebauten Nahverkehr zwischen den verschiedenen Bahnhöfen. Ab 1867 wurde die Ringbahn angelegt, welche heute immer noch besteht. Diese war zunächst dem Militär- und Gütertransport vorbehalten und verlief größtenteils außerhalb der Stadtgrenzen. 1875 wurde zusätzlich die Stammbahn erbaut, die den Osten und Westen Berlins verband. Ab den 1880er Jahren änderte sich das Straßenbild mit den ersten elektrischen Straßenbahnen und Automobilen erneut. Außerdem stellte man immer mehr Litfaßsäulen auf, die lange Zeit das Berliner Lokalkolorit prägten. Doch all diese Veränderungen erfolgten vor dem Hintergrund zunehmender politischer Spannungen. Mit der sozialen Frage traten nämlich zum einen die Sozialdemokraten und Kommunisten aufs Parkett. Zum anderen erstarkte der Antisemitismus. Blink Nummer 5. Das Ende des 19. Jahrhunderts brachte neue Lebensentwürfe und soziale Ungleichheit. Um die Jahrhundertwende zog das Tempo in Berlin mächtig an. Höher, schneller, weiter. So lautete das Motto. Die kulturellen und technischen Entwicklungen überschlugen sich nur so und Berlin avancierte zur Hauptstadt der Moderne. Zahlreiche neue Strömungen und Lebensentwürfe entstanden. Etwa die Arbeiter- und Frauenbewegung, der Impressionismus in der Kunst oder der Naturalismus in der Literatur. Und sie alle fanden in Berlin ihr Zentrum. Rund um den Kudamm bildete sich ein neues Bürgertum. Die höheren Töchter spielten Tennis, die Söhne zogen zum Studieren ins Ausland. Man interessierte sich für Kunst, Kabarett und Autos. Und auch modisch war Berlin ganz vorne mit dabei. Die ersten großen Kaufhäuser wurden gegründet und Schaufenster bestimmten zunehmend das Straßenbild im Stadtzentrum. Außerdem tolerierte die Polizei seit 1885 Lokale von und für Homosexuelle, solange es nicht zu Straftaten wie beispielsweise illegalem Glücksspiel kam. Diese besondere Toleranz machte Berlin zu einem Mekka der Schwulen und bereicherte die Kultur der Stadt zusätzlich. Doch die Stadt zog nicht nur Freidenker und Kulturschaffende an, sondern auch Journalisten und Geschäftsleute. Südlich der Leipziger Straße entstand das sogenannte Zeitungsviertel. Das Produktionstempo hier war teilweise aufsehenerregend. So druckte die BZ beispielsweise schon mittags die aktuellen Börsenkurse, gerade mal eine Viertelstunde, nachdem sie ermittelt wurden, zu dieser Zeit eine Sensation und ermöglicht durch eine Telefonverbindung zwischen der Börse und der Redaktion. Aber auch und besonders damals war nicht alles eitel Sonnenschein in Berlin. Die Moderne brachte ebenfalls Armut und Klassenkampf mit sich. Immer mehr große und sehr große Betriebe wie Borsig oder AEG siedelten sich nämlich in oder nahe der Hauptstadt an und beuteten ihre Arbeiter aus. Einige von ihnen zogen ganze Städte vor den Toren Berlins in die Höhe, wie Siemensstadt, heute ein Stadtteil von Spandau. So hatten viele Menschen zwar Arbeit, lebten aber trotzdem in Armut. Immer mehr Arbeiter organisierten sich daher in Gewerkschaften und kämpften gemeinsam für bessere Löhne und Arbeitsbedingungen. Ständig kam es irgendwo zu Streiks. So boykottierten 1894 zahlreiche Arbeiter monatelang das Bier bestimmter Brauereien, weil diese ihren Mitarbeitern am 1. Mai nicht freigegeben hatten. Mit dem Ersten Weltkrieg eskalierte die Armut schließlich. Rund 750.000 Menschen starben in den 4 Kriegsjahren im Reich an Hunger oder Unterernährung. Wie es nach Deutschlands Niederlage in Berlin weitergehen sollte, erfährst du im nächsten Blink. Blink Nummer 6. Zwischen den Kriegen tanzten die Berliner auf einem brodelnden Vulkan. Ausschweifende Feste, Skandale und Ekstase. Die goldenen 20er gelten als die wohl aufregendste Zeit in der Berliner Stadtgeschichte. Vermutlich nicht obwohl, sondern gerade weil Schrecken und Elend des Krieges schließlich so nahe waren, dass man ihr Echo noch hören konnte. Insbesondere die um sich greifende Technikbegeisterung prägte diese Zeit. Der Fortschritt war rasant und wurde groß gefeiert. So eröffnete 1921 etwa die AWUS in Berlin, die weltweit erste ausschließliche Autostraße. Und 4 Jahre später weihte man den Funkturm ein. Berlin war in den 20ern aber nicht nur Zentrum des technischen Fortschritts, sondern auch Welthauptstadt der Künstler. Jeder Autor, Maler, Musiker oder Regisseur, der etwas auf sich hielt, wollte unbedingt hier leben. In der Folge gab es eine schier unendliche Zahl von Ausstellungen, Theatern und Bühnen, auf denen alles erlaubt zu sein schien. Abkühlung von der sommerlichen Hitze bot das Strandbad Wannsee, das damals für 500.000 Gäste ausgelegt war. Abends ging es dann für viele in eines der zahlreichen Tanzlokale, Restaurants oder Revue-Theater. Sex, Rausch, Musik und Sensationen. Das Berliner Nachtleben hatte so ziemlich alles zu bieten, was man sich vorstellen konnte. Besonders bekannt und beliebt waren die pompösen Revuen im Admiralspalast oder der Komischen Oper. Das gesamte Großstadtleben damals glich einem Tanz auf dem Vulkan. Das Leben war alles andere als einfach und die Erinnerungen an den Krieg und die Märzrevolution noch frisch. Außerdem steigerte sich 1923 die seit dem Krieg langsam voranschreitende Inflation plötzlich zur Hyperinflation. Die Preise stiegen nun stündlich, sodass ein Brot bald Millionen kostete und die Arbeiter mit ihrem Gehalt sofort zum nächsten Geschäft rennen mussten, bevor der Geldwert weiterfiel. Ganze Vermögen wurden so zerstört, Existenzen ausgelöscht. Angesichts dieser allgegenwärtigen wirtschaftlichen Unsicherheit fassten viele Menschen nie Vertrauen in die Weimarer Republik. Stattdessen nahmen die Konflikte zwischen den Kommunisten und der Polizei immer extremere Ausmaße an. Kein Wunder, da viele Arbeiter kaum genug zu essen hatten. Schätzungen zufolge waren 1920 rund 3/4 der Berliner unterernährt. Immer wieder herrschten Unruhen, bis die Polizei vom 1. bis zum 3. Mai 1929 hart gegen die Demonstranten durchzugreifen begann. 33 Zivilisten kamen im sogenannten Blutmai ums Leben. Im selben Jahr gelang den Nazis erstmals der Einzug ins Rote Rathaus. Die Berliner feierten nun jedes Wochenende, als ob es ihr letztes wäre. Doch wohl keiner von ihnen ahnte, welcher Ausbruch ihrer Stadt noch bevorstand. Blink Nummer 7. Nationalsozialismus und Krieg zerstörten die Stadt und ihre Bewohner. In den ersten Jahren ihrer Herrschaft versuchten die Nazis in Berlin mit großen Bauprojekten, eindrucksvollen Fackelmärschen und der Olympiade zu imponieren. Doch hinter dieser glänzenden Fassade zeigte sich bald die wahre Fratze des Faschismus. Direkt nach der Machtergreifung begann Adolf Hitler, die Juden in Berlin erst systematisch vom gesellschaftlichen Leben auszuschließen und schließlich zu verfolgen und zu ermorden. Alle Juden, denen es möglich war, flohen, wie übrigens auch viele andere, Intellektuelle, Kommunisten, Künstler, Homosexuelle. Auch andere Minderheiten und generell alle, die in ihren Meinungen und künstlerischen Ausdrucksformen von der Parteilinie abwichen, wurden verfolgt. Doch das Verhalten der Nazis führte auch zu Widerstand. So versteckten einige Haushalte Juden und Regimegegner bei sich. Die meisten Berliner aber waren weder linientreue Nazis noch Widerstandskämpfer, sondern stille Mitläufer, die sich irgendwie durchzuschlagen versuchten. Auch für sie wurden die Lebensumstände immer schwieriger. Unterdrückung, Mangel und Gewalt bestimmten zunehmend den Alltag in der Großstadt. Eine Situation, die der Krieg zusätzlich verschärfte. Lebensmittel wurden knapp, Kinos, Theater und andere öffentliche Einrichtungen mussten schließen. Die Einwohnerzahl sank angesichts des Krieges dramatisch. Wer konnte, verließ die Stadt. Zwischen 1940 und 1945 wurde Berlin von 363 Luftangriffen getroffen und gegen Ende des Krieges war von der Stadt nur noch ein Trümmerfeld übrig. Es gab keinerlei Nahverkehr, keine Zeitungen, keine Telefonverbindungen, weder Strom noch Gas oder Wasser flossen in den Leitungen. Berlin lag in Schutt und Asche. Seine Bewohner waren gebrochen. Der unaussprechliche Horror der Konzentrationslager und die fürchterlichen Erfahrungen an der Front hinterließen psychisch zerstörte Menschen. Doch nicht nur Holocaust-Überlebende und Soldaten litten unter den Kriegsfolgen, auch viele Daheimgebliebene hatte man verfolgt und verwundet. Sie verloren Angehörige, Freunde, ihr Heim und ihre Hoffnung. Hinzu kamen nach der Eroberung durch die Alliierten die zahlreichen Vergewaltigungen durch russische Soldaten. Schätzungsweise 130.000 Berlinerinnen waren betroffen. Viele nahmen sich später das Leben. Der Kommunist Anton Ackermann beschrieb die Berliner zu Kriegsende als ein Volk in Agonie, das vom Gift einer Verzweiflung gelähmt ist. Berlin nach 1945 hatte also nichts mehr mit der Glitzermetropole der goldenen 20er zu tun. Und kaum jemand hatte damals noch die Energie, um an die Zukunft zu denken. Doch wie es mit der Zukunft nun mal so ist, sie kommt sowieso. Blink Nummer 8. Während des Wiederaufbaus vertiefte sich die Teilung der Stadt. Die Alliierten teilten ganz Deutschland und Berlin in 4 Zonen auf. Jede Zone wurde von je einer der Siegermächte verwaltet. Unter ihrer Aufsicht erfolgte auch in Berlin der Wiederaufbau. Dabei musste man in vielerlei Hinsicht wieder bei Null anfangen. Die Bäume im Tiergarten wurden gefällt und zu Brennholz verarbeitet. Auf dem Platz vor dem Reichstag baute man Kartoffeln an. Und außerdem mussten die Wohnhäuser wieder aufgerichtet werden, um den zahlreichen obdachlos gewordenen ein Dach über dem Kopf zu geben. Da viele Männer im Krieg gefallen oder immer noch in Kriegsgefangenschaft waren, spielten die Frauen beim Wiederaufbau eine entscheidende Rolle. Trümmerfrauen nannte man sie. Zunächst unter dem Kommando des alliierten Militärs, später in Eigenverwaltung, wurde allmählich die gesamte städtische Infrastruktur wiederhergestellt und in Betrieb genommen. Teilweise ging das verblüffend schnell. Am 2. Mai war Berlin erobert worden. Am 13. fuhren schon wieder die ersten Busse. Nach einigen sehr schweren, von Hunger und Armut geprägten Jahren stieg der Berliner Lebensstandard in den 50er Jahren wieder deutlich an. Während Berlin also schrittweise neu errichtet wurde und langsam wieder genas, zeichneten sich immer größere Spannungen zwischen den verschiedenen Systemen der Siegermächte ab. In den meisten Belangen war es den Westmächten und der Sowjetunion nicht möglich, sich auf eine gemeinsame Politik für die Stadt zu einigen. Das vergrößerte die Kluft zwischen der westlichen und der sowjetischen Besatzungszone zusehends. 1948 konsolidierten sich die Differenzen durch die Einführung unterschiedlicher Währungen. Ostberliner, die im Westen arbeiteten, wurden mit Westmark bezahlt und umgekehrt. Zwischen 1948 und 1949 versuchte Russland dann, Westberlin zu blockieren und so von der Versorgung aus Westdeutschland abzuschneiden. Daraufhin richteten die Westmächte eine Luftbrücke ein, über die sie die Einwohner Westberlins versorgten, bis Russland schließlich einlenkte. Am 7. Oktober 1949 wurde offiziell die DDR gegründet. In den folgenden Monaten und Jahren riegelte man den Westteil der Stadt immer stärker gegen die DDR ab. So gab es beispielsweise umso weniger Passierscheine, je weiter sich die beiden politischen Systeme in Ost und West voneinander entfernten. Diese Entwicklungen gipfelten 1961 im Bau der Berliner Mauer. Blink Nummer 9. Zwischen Ost- und Westberlin lagen Welten. Zwar hatte im Juni 1961 der DDR-Staatschef Walter Ulbricht noch erklärt, niemand habe die Absicht, eine Mauer zu bauen. Doch schon zwei Monate später zog sich ein hoher Zaun quer durch Berlin, den man innerhalb der nächsten zwei Jahre zur Mauer ausbaute. West-Berlin wurde somit zur Exklave und für Ost-Berliner quasi unerreichbar. So geschah es, dass sich innerhalb einer Stadt zwei völlig unterschiedliche Kulturen entwickelten. Ost-Berlin war politisch und kulturell vom Sozialismus geprägt. Das heißt, die Kultur war größtenteils gleichgeschaltet. Was ins System passte, konnte stattfinden und wer gefiel, durfte bleiben. Alle anderen Künstler wurden verfolgt, verhaftet oder ausgewiesen. Und nicht nur in Bezug auf die Kultur, sondern auch auf den Warenkonsum hatten die Ostberliner eine viel kleinere Auswahl als ihre Nachbarn im Westen. Die Wirtschaft im Osten hinkte nämlich massiv hinterher. Außerdem lebte man hier in der ständigen Angst, von der Stasi bespitzelt zu werden. Denn jeder, der es wagte, die Regierung zu kritisieren, brachte damit sich und seine Familie in Gefahr. In dieser sozialistischen Diktatur lebten die Westberliner wie auf einer Insel. Eine 163,8 Kilometer lange Mauer trennte sie von Ostdeutschland. Zwar war es möglich, die DDR zu passieren, um nach Westdeutschland durchzukommen, aber Ausflüge ins Umland etwa waren keine Option. Und aufgrund dieser Begrenzung wuchs auch die Stadt kaum. Ihre Außengrenzen waren starr, dadurch ließ sich kein neues Bauland erschließen. Besonders war, dass Westdeutsche hier keinen Wehrdienst leisten mussten. So wurde die Stadt bald zum Zufluchtsort für viele junge Männer mit alternativen politischen Ansichten. Außerdem wirkte sie wie ein Magnet für Künstler, Hausbesetzer, Punks und andere Alternative und entwickelte sich somit allmählich zum Zentrum der Studentenbewegung. Viele Westdeutsche betrachteten Berlin damals kritisch als ungewollten Luxus. Die Stadt wurde stark subventioniert, lag in der wirtschaftlichen Entwicklung aber trotzdem weit hinter dem Rest des Landes zurück. Ost-Berlin hingegen galt als das Schaufenster des Kommunismus. Die Regierung wollte Besucher beeindrucken und sparte daher nicht an Prachtbauten und Prestigeprojekten wie dem Palast der Republik oder dem Fernsehturm. Viele andere Ostdeutsche blickten daher mit Neid auf die Bewohner ihrer Hauptstadt. So kam beiden Halbstädten innerhalb ihres Landes eine Sonderstellung zu. Mit den Jahren und Jahrzehnten wuchs die Unzufriedenheit in der DDR sowie der gesamten Sowjetunion. Und 1989 war es dann soweit. Das Ende der Zweiteilung. Der Ostblock löste sich auf und im Zuge dieser Ereignisse fiel auch die verhasste Berliner Mauer. Blink Nummer 10. Seit 1989 wächst die Stadt zusammen und wird immer beliebter. Der Mauerfall kam für die meisten Deutschen sehr überraschend, obwohl sich in der Sowjetunion schon seit längerem Anzeichen einer nahenden Auflösung beobachten ließen. Tatsächlich verlief die Wende dann ziemlich planlos. Ende 1989 sah sich die DDR-Führung unter dem Druck zahlreicher und immer größerer Demonstrationen gezwungen, die Ausreisegesetze zu lockern. Auf einer Sitzung am 9. November 1989 beschloss das Zentralkomitee, künftig allen DDR-Bürgern die Ausreise nach West-Berlin zu gestatten. Eine entsprechende Presseerklärung folgte am Abend. Diese war jedoch angesichts der aufgeheizten Stimmung denkbar schlecht vorbereitet. Und als man den DDR-Funktionär Günter Schabowski fragte, ab wann die neue Regelung gelte, antwortete er fälschlicherweise: Nach meiner Kenntnis ist das sofort, unverzüglich. Kurz darauf drängten sich bereits die Menschenmengen an den Grenzübergängen. Die Grenzsoldaten waren selbst unsicher, wie zu verfahren war. Sie entschieden sich dann aber, an der Bornholmer Straße einzelne Personen passieren zu lassen. Damit waren die Schleusen geöffnet. Zahllose Ostberliner strömten in den Westteil der Stadt und die wahrscheinlich glücklichste Nacht des Jahrhunderts begann. In den ersten Jahren nach der Wende herrschte zunächst Krisenstimmung, da besonders in der Industrie viele Arbeitsplätze verloren gingen. Die DDR-Betriebe wurden geschlossen und es entstanden viel zu wenig neue Arbeitsplätze, um diese Verluste auszugleichen. Etwas später jedoch kam es zu einem regelrechten Bauboom, in dessen Verlauf man zahlreiche neue Bauprojekte umsetzte, wie den Potsdamer Platz oder den Hauptbahnhof. Rund 1200 Kräne standen 1996 auf den Berliner Baustellen. So wurden allmählich die Spuren der einstigen Teilung verwischt. Reich ist Berlin trotz seiner vielen Bauvorhaben allerdings immer noch nicht. Mit Arm aber sexy charakterisierte der ehemalige Bürgermeister Klaus Wowereit die Stadt 2003 sehr treffend. Auch die Verwaltung ist marode. Vieles funktioniert noch nicht so, wie es sollte. Der BER ist hier nur das prominenteste Beispiel. Doch was auch immer schiefläuft in der Hauptstadt, die Berliner machen es mit ihrer Coolness, ihrer Toleranz und Freiheitsliebe wieder wett. So übt Berlin dank seiner diversen, vibrierenden Kulturen und Subkulturen wieder eine starke Anziehungskraft auf Menschen aus aller Welt aus. Das beweisen auch die Zahlen. Von 2011 bis 2016 wuchs die Stadt jährlich um 50.000 neue Einwohner und sie wächst weiter. Bleibt abzuwarten, wie sich diese inzwischen doch sehr geschichtsträchtige Stadt in den nächsten Jahrzehnten und Jahrhunderten entwickelt. Die Kernaussage dieser Blinks ist, dass Berlin auf eine bewegte Geschichte zurückblickt. Vom Provinznest entwickelte es sich ab 1650 unter dem Einfluss der vier Friedriche zu einem Zentrum der Aufklärung und im 19. Jahrhundert zur Großstadt mit funktionierender Infrastruktur. Der Jahrhundertwechsel brachte neben technischen und kulturellen Innovationen auch soziale Spannungen und Armut. Eine Entwicklung, die im Ersten Weltkrieg eskalierte. In den 20ern galt Berlin als Hauptstadt von Kunst, Kultur und Sünde. Doch nach der NS-Diktatur und dem Zweiten Weltkrieg blieb von ihr nur ein Trümmerhaufen. Während der folgenden deutschen Teilung hatten die beiden Halbstädte eine Sonderposition in ihren Ländern. Und 30 Jahre nach der Wende wächst die mittlerweile weltweit beliebte Metropole noch immer zusammen. Das waren unsere Blinks zu Berlin, Biografie einer großen Stadt, von Jens Biski. Vielen Dank fürs Zuhören und machtet gut, Nachbarn.